Wir möchten noch zusammen den Predigttext lesen, Epheser Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Epheser 1, 9 bis 11. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens. Soweit das Wort Gottes. Bevor nun Claudius die Predigt halten wird, singen wir noch ein weiteres Lied, das Lied Nummer 266, die Strophen 1 bis 3.
Ja, schön, dass ich wieder unter euch weilen darf, heute Vormittag an diesem dritten Advent. Und ich kann eines schon verraten, es geht heute um Jesus, um seine Einzigartigkeit, um seine Herrlichkeit. Und ich werde schwärmen von ihm. Da bin ich dann fast nicht mehr zu halten. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso lieber habe ich ihn und umso mehr genieße ich das Vorrecht, das ich habe, dass er mich erlöst, mich befreit hat, mir ein neues Leben geschenkt hat, dass die Kraft des Heiligen Geistes in mir wohnt. Und dass ich mich freuen darf auf seine Wiederkunft. Ja, wir feiern jeweils im Sommer meinen Geburtstag. Bei meinem Geburtstag war es so, meine Mutter, wir lebten in Aarau an der Freiherrosee-Straße, meine Mutter schaute aus dem Fenster. Sie war hochschwanger. Die Geburt konnte jeden Moment losgehen. Mein Vater war im Garten unten und hat Johannisbeeren gepflückt. Und das war überhaupt nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Ich glaube, sein Gesicht war saurer als die Beeren, die er gepflückt hat. Und die Mutter hat etwas mitleidig zugeschaut und plötzlich, als sie zuschaute, verlor sie das Fruchtwasser. Und sie sagte das meinem Vater. Und ich glaube, im Moment hat er Freude, dass er endlich von dem Beerenpflücken erlöst war. Seine neue Beschäftigung war, sofort ins Haus gehen und der Mutter assistieren, dass sie ins Kantonsspital Aarau gebracht werden konnte. Und ich kam im Kantonsspital Aarau zur Welt. Ich lag dort in einem Kinderbettchen und mein Götti, meine Gotte kamen zu Besuch, mein älterer Bruder war da. Ich kann mich an das alles nicht erinnern, ich war da noch viel, viel zu klein und zu neu geboren. Und wir feiern das jedes Jahr. Ihr könntet jetzt sagen, ja, wir feiern meine Geburt und jedes Jahr schauen wir dann die Bilder an, wo mein Vater am Beerenpflücken ist, meine Mutter schaut zum Fenster raus und dann schauen wir die Bilder an, wo ich da in diesem Kinderbettchen gelegen bin und ein Bild, wo meine Mutter mir das zu trinken gibt und noch ein Bild, wer alles da gewesen und ist und mich besucht hat und das war's dann. Nein, so nicht. Wenn wir meinen Geburtstag feiern, dann machen wir es so wie bei allen anderen Familienmitgliedern, dass wir uns nämlich Gedanken machen. Wir stellen uns die Frage, was schätzen wir ganz besonders an dieser Person, die Geburtstag hat? Wir haben dann eine Zeit, wo wir austauschen darüber, was uns diese Person bedeutet, was uns an dieser Person ermutigt, was wir im vergangenen Jahr Besonderes erlebt haben. Und ich will das euch ganz bewusst so sagen, also vergesst das über meinen Geburtstag, das stimmt gar nicht, sondern wir feiern Claudius, so wie er heute ist und wie er heute lebt und nicht so, wie er im Kinderbettchen war. Und ich gebe das euch mit als Anregung für Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiert, nicht in erster Linie das Kindlein in der Krippe feiern und wie das damals war und wie niedlich und dieser Stall, sondern dass wir Jesus feiern, wie er heute ist und wie wir ihn heute erlebt haben. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen für den nächsten Sonntag, wo unsere ganze Familie zu Besuch kommen wird, bis auf unsere Tochter Tabea, die in Sambia wohnt. Wir sind zusammen und wir werden austauschen darüber, was uns Jesus bedeutet. Und zwar heute, was er uns heute bedeutet. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt zu viele Menschen, und ihr kennt bestimmt auch solche, die feiern Jesus nur als Baby. Das Kindlein in der Krippe ist ja etwas Schönes. Und sie feiern Jesus und freuen sich über das Kindlein, das hier in der Krippe liegt. Ich schreibe hier mal Baby hin. Und dann die jungen Eltern Maria und Josef und die Besucher, die da waren. Und sie bleiben bei Jesus als Baby stehen. Es kommt mir vor, wie wenn sie sagen würden, ja, das Baby, das ist schon gut und das ist harmlos und schön, wenn das möglichst in der Krippe drin bleibt und nicht erwachsen wird, sonst könnte das ja gefährlich werden. Jesus als Baby, aber das ist noch nicht alles. Da geht es weiter. Jesus ist nicht nur Baby geblieben. Jesus hat ein vorbildliches Leben gelebt. Er ist erwachsen geworden und schon als Kind, heißt es von ihm, mit 12, er war in allem seinen Eltern untertan. Ich staune eigentlich über ihn, dass er das gemacht hat, obwohl er unvollkommene Eltern hatte, die auch Fehler gemacht haben in der Erziehung, aber er hat sich ihnen untergeordnet. Und er hat uns sein Leben vorgelebt als einmaliges Vorbild. Ich schreibe hier mal Vorbild hin. Und es gibt Menschen, die schätzen ihn als Vorbild, als jemand, der ein vollkommenes Leben geführt hat, sozusagen ein Leben, das... Man kann sagen, er hat nie einen Fehler gemacht, Jesus. Er war einmalig, wie er gelebt hat, und er hat uns gezeigt, wie ein Leben eigentlich aussieht, das Gott gefällt. Vorbildlich. Und es gibt Menschen, die bleiben bei Jesus als Vorbild stehen. Ich denke da an Rudolf Bultmann, das ist ein liberal-kritischer Theologe, der prägt die Theologie bis heute. Also bis heute wird noch Bultmann gelehrt, auch an den Universitäten. Und Rudolf Bultmann hat gesagt, Jesus ist wohl gestorben, wie wir auch sterben werden, aber er ist nicht leibhaftig auferstanden, weil er ein Mensch war wie wir. Der einzige Unterschied war, dass er ein praktisch vollkommenes Leben geführt hat. Und wenn du beginnst, Jesus zu imitieren, ihm nachzufolgen, so wie er gelebt hat, dann aufersteht Jesus in dir. Also Auferstehung heißt, sobald ich beginne, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, dann aufersteht er in mir. Versteht ihr das? Also ich werde sozusagen zu einem Jesus, zu einem Nachahmer von ihm. Und das prägt viele Theologen bis heute. Wenn ihr mit ihnen über die Auferstehung redet, die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, dann glaubt man nicht, dass er leibhaftig auferstanden ist, sondern dass er aufersteht, wenn wir ihm nachfolgen. Aber dass Jesus ein Vorbild war, für mich ist er ein ganz großes Vorbild, aber das ist noch nicht alles. Ich darf mich an ihm und seinem Leben orientieren, wie er in Gesprächen mit den Gesprächspartnern umgegangen ist, wie er sich Menschen angenommen hat, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben und so weiter und so fort. Aber das ist noch nicht alles. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns wissen, was Jesus für ein Ziel hatte, schon von Anfang an. Es heißt bei ihm, er richtete sich darauf aus, nach Jerusalem zu gehen. Jesus hatte ein Ziel, als er auf diese Erde kam, nämlich sein Tod am Kreuz. Das war für ihn ganz, ganz entscheidend. Das war sozusagen ein Höhepunkt in seinem Leben, wo er ans Kreuz geschlagen wurde und sein Leben für uns hingegeben hat. Das ist einmalig. Jesus war unschuldig, er war vollkommen. Vor allem im Lukas-Evangelium lesen wir davon. Es ist sehr interessant, dass alle vier Evangelien so eine leicht andere Sichtweise haben vom Leben von Jesus und auch von seiner Kreuzigung. Höchst interessant. Und Lukas betont vor allem seine Unschuld. Das kommt immer wieder in den Szenen, wo Jesus nach Gethsemane kommt, wo er verhört wird von dem Hohen Rat und so weiter, bis er ans Kreuz geschlagen ist. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Jesus war absolut unschuldig und hat sein Leben für uns hingegeben. Das heißt, weil er gestorben ist, haben wir die Möglichkeit, bei ihm Vergebung zu bekommen. Und das ist so etwas Wunderbares, dass er bereit ist, uns unsere Schuld zu vergeben. Ich lebe davon, ich zehre davon und ich danke ihm immer wieder. Und das kann ich nicht genug betonen und will das euch so richtig ans Herz legen, dass wenn Jesus uns die Schuld vergibt, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn er reinigt, dann reinigt er ganz. Und da bleibt nicht mal der Geruch von Sünde zurück. Wenn er reinigt, reinigt er ganz. Und ich will dir Mut machen, dass du das im Glauben in Anspruch nimmst. Ich merke immer wieder, dass es gläubige Menschen gibt, die glauben an die Vergebung, glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber es bleibt immer noch so das ungute Gefühl, hat er mir wirklich alles vergeben. Und ich kenne viele Stellen im Neuen Testament, die ganz klar aussagen, wenn Jesus uns reinigt, reinigt er ganz. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hebräerbrief, ich beginne jetzt gar nicht weiter zu zitieren, Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen. Und was ich aber jetzt wichtig finde, ist, dass wir die Vergebung in Anspruch nehmen, aber das ist auch noch nicht alles. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Nicht beim Kreuz stehen bleiben. Wir können jetzt sagen, ja, ich lebe aus der Vergebung und ich danke Jesus immer wieder für die Vergebung und ich bin ein armer Sünder und ich brauche diese Vergebung immer und immer wieder. Das stimmt alles, aber es ist noch nicht alles. Es geht weiter. Jesus hat nicht nur sein Leben am Kreuz für uns hingegeben, er ist auferstanden und er lebt. Jesus ist auferstanden und ich will das auch bewusst hinschreiben, ich nehme dazu die grüne Farbe, weil das für mich eine ganz, ganz wichtige Aussage ist, auf die Auferstehung von Jesus. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest und die Predigten, die in der Apostelgeschichte enthalten sind, ist mehr von der Auferstehung die Rede als vom Tod von Jesus. Die Auferstehung ist das Thema. Ich habe mir mal die Mühe genommen, in meiner Bibel die Apostelgeschichte zu lesen. Ich habe immer am Rand ein A hingeschrieben, wenn die Auferstehung vorgekommen ist. Petrus am Pfingsten, wo 3000 Menschen zu Glauben gekommen sind, er hat wohl erwähnt, dass Jesus gestorben ist, aber seine Predigt handelt zentral von der Auferstehung. Warum? Weil durch seine Auferstehung der Tod am Kreuz erst beglaubigt worden ist. Wäre er nicht auferstanden, hätte man sagen können, ja, das ist gestorben wie ein Verbrecher. Das ist kein Unterschied zu allen anderen, auch nicht zu den beiden, die rechts und links von ihm ans Kreuz geschlagen wurden. Jesus ist vom Tod auferstanden und das beglaubigt seinen Tod am Kreuz. Interessant ist auch, in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christus, in den ersten 3 Jahrhunderten, wurde für Jesus jedes Mal in den Überlieferungen, die wir haben, die Auferstehung gebraucht als Symbol. Das Kreuz ist erst im 3. Jahrhundert zum ersten Mal gebraucht worden als Symbol für Jesus. Man hat von seiner Auferstehung gesprochen. Das zeigt mir, dass auch bei den ersten Christen die Auferstehung für sie schlussendlich noch wichtiger war als sein Tod. Und bitte versteht mich richtig, ich liebe seinen Tod, ich danke ihm dafür. Er hat am Kreuz meine Schuld getragen, aber das ist noch nicht das Ende, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? In Epheser 1, du hast die Verse 9 bis 11 gelesen, wenn ihr weiterlesen würdet, dann werdet ihr sehen, dass hier erwähnt wird, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns lebt. Und Paulus bittet, dass Gott den Ephesern die Augen dafür öffnet, dass sie das erkennen. Dass nämlich der Heilige Geist, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, uns geschenkt worden ist in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Und ich staune darüber. Ich glaube, das ist ein Geschenk, das ich gar nicht ermessen kann, was das überhaupt bedeutet. Der Heilige Geist wohnt in mir. Und nicht er setzt die Grenzen, sondern ich setze die Grenzen. Ich entscheide, wie weit ich zulasse, dass er in mir wirken kann, dass er mich verändern kann. Wisst ihr, dass wir nicht immer am gleichen Punkt stehen in unserem Leben, immer wieder über dieselben Stellen stolpern, immer wieder dieselben Fehler machen, irgendwo in einer Gebundenheit leben, in einem Suchtverhalten und einfach nicht frei werden, sondern dass wir erwarten, dass der Heilige Geist uns verändern kann. Und genauso wie wir körperlich wachsen, dass wir auch geistlich wachsen können. Und darum ist die Auferstehung ganz, ganz entscheidend, dass wir aus dieser Kraft leben. Aber das ist auch noch nicht alles. Es ist wunderschön, wenn wir an Jesus als den Auferstandenen glauben, sondern er ist in den Himmel gefahren. Wird in den Evangelien auch beschrieben, seine Himmelfahrt. Jetzt gibt es Menschen, die sind noch so froh, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Sozusagen, ja, Jesus ist irgendwo da oben, vielleicht hinter dem Mond, und ich bin ihm keine Rechenschaft mehr schuldig. Ist doch das cool. Das ist doch nicht alles. Jesus ist wohl in den Himmel gefahren und er hat sich wieder zu Rechten seines Vaters auf den Thron gesetzt. Und er herrscht, er regiert. Aber der entscheidende Moment, der kommt erst. Und das wird der Höhepunkt sein. Wenn Jesus sichtbar wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet, und jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, die je auf dieser Erde gelebt hat und leben wird, bis zu dem Moment, wo Jesus wiederkommt, die Knie vor ihm beugen wird und anerkennen wird, dass er Herr und König ist. Das ist der entscheidende Moment. Und jeder Schritt, den ich hier hingeschrieben habe, von der Geburt über Jesus als vollkommenes Vorbild, sein Tod am Kreuz, mit dem er uns ermöglicht hat, dass wir mit Gott versöhnt werden können, seine Auferstehung, die uns die Kraft gibt, in unserem Leben immer mehr verändert zu werden zu den Menschen, die ihm gefallen, seine Himmelfahrt, wo er sich wieder auf den Thron gesetzt hat, bis hin zu seiner Wiederkunft. Und das wird entscheidend sein. Ich zeige das mal hier hin. Jesus als König aller Könige und Herr aller Herren, der wiederkommen wird und mit seiner Wiederkunft ein Friedensreich schaffen wird. Das ist einmalig. Und auf diesem Hintergrund will ich noch einmal Epheser 1 lesen. Ab Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Und hier geht es um Gott. Was ist das Geheimnis des Willens Gottes? Wenn ihr euch fragt, was ist der Wille Gottes? Wie kann man diesen Willen Gottes sozusagen zusammennehmen in ein Konzentrat? Oder wie kann man das ausdrücken in einem Satz, was Gott will? Das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Was gefällt Gott? Dass er sich vorgenommen hat, in ihm, nämlich in Jesus, jetzt kommt Vers 10, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Das heißt, Gott hat seinen Willen kundgetan, das Geheimnis seines Willens in Jesus, und hat ihm anvertraut, dass er diesen Willen ausführt bei der Erfüllung der Zeiten, nämlich, und jetzt kommt es, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das ist der Wille Gottes. Das ist das Geheimnis, dass er alles zusammenfassen will in Christus. Alles. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ihr seht hier, wie entscheidend für Gott Jesus Christus ist. Es gibt immer wieder Menschen, die reden so von Gott und ihrer Beziehung zu Gott und von Gottes Willen. Und da kommt Jesus überhaupt nicht vor. Es ist nicht möglich, mit Gott in eine Beziehung zu kommen ohne Jesus. Es geht kein Weg an ihm vorbei, sondern er ist das Zentrum. Und Gott wird verherrlicht, wenn wir Jesus ehren. Alles zusammenzufassen in Christus, was in den Himmel und was auf der Erde ist, alles in ihm. Er ist Herr über Himmel und Erde. Und mit den Himmeln ist hier der ganze Kosmos gemeint, aber auch die ganze unsichtbare Welt. Ich bin gestern in Staunen gekommen. Ich habe, hier und da schauen wir die Sendung Fenster zum Sonntag. Und gestern haben sie hat Rudi Osoran den Astrophysiker Heino Falke interviewt. Ein Astrophysiker, der wollte Astronaut werden, hat es nicht geschafft, aber er hat etwas fertiggebracht, das einmalig ist. Er ist nämlich der erste Mensch, der es geschafft hat, auf eine ganz besondere Weise mit einem riesigen Teleskop ein schwarzes Loch zu fotografieren. 2019. Die erste Aufnahme, die es überhaupt gibt, von einem schwarzen Loch. Und Rudi Osran hat mit ihm darüber gesprochen, wie diese Aufnahme entstanden ist. Er hat etwa 20 Jahre investiert für die Vorbereitung dieser Fotoaufnahme. Er hat gesagt, wenn du ein schwarzes Loch aufnehmen willst, zum Beispiel in der Galaxie M87, 85, das ist eine der Galaxien, die es gibt, dann ist das so, wie wenn du von hier aus in New York eine Erbse fotografieren willst. Von hier, eine Erbse. Und die muss dann noch einigermaßen scharf sein, dass du überhaupt siehst, was du aufgenommen hast. Und er hat das fertiggebracht mit 8 Teleskopen, die er rund um diese Erde aufstellen ließ. Zum Teil wurden diese Teleskope speziell dafür hergestellt. Und die haben dann alle, das ging irgendwie digital, miteinander diese Aufnahme gemacht. Mit diesen 8 Teleskopen hat er sozusagen ein Teleskop, das so groß ist wie der Durchmesser der Erde. Und damit schaffte er es, diese Galaxie, dieses schwarze Loch zu fotografieren. Wisst ihr, was ein schwarzes Loch ist? Er hat es erklärt. Das ist ein Klumpen Materie, der ist unglaublich dicht und unglaublich schwer. Und weil dieser Klumpen Materie so dicht ist, hat er eine unvorstellbare magnetische Anziehungskraft. Und alles, was in die Nähe kommt, verschwindet darin. Das verschwindet und es ist für uns mit unseren Mitteln, die wir haben, überhaupt nicht möglich, hineinzusehen, was da alles verschwindet. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Sonde in die Nähe kommt, dann macht und die ist weg. Versteht ihr? In diesem schwarzen Loch. Niemand weiß, wo die hingegangen ist. Und diese Materie, die ist dermaßen dicht. Und die Strecke zu diesem schwarzen Loch, das sind 55 Millionen Lichtjahre. Ich meine, ein Lichtjahr ist etwas mehr als 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und das sind Jahre Lichtjahre, Millionen Lichtjahre. Und wisst ihr, mir ist in dieser Sendung wieder noch mehr bewusst geworden, wie gewaltig Jesus ist. Das ganze Universum ist ihm unterstellt, die ganze Schöpfung. Das ist einzigartig, das ist Wahnsinn. Und im Interview wurde er gefragt, wie das ist, das kann einem ja Angst machen, das Ganze. Und er hat dann gesagt, ihm macht das nicht in erster Linie Angst, sondern es weckt in ihm so eine Ehrfurcht vor Jesus, vor diesem großartigen Jesus, der über diesem ganzen Universum steht. Und dann wurde ihm noch eine Frage gestellt von Rudi Josoran, wie viele Sterne gibt es denn? Und er hat eine Antwort gegeben, ich habe extra die Sendung heute Morgen noch einmal angehört, dass ich euch nichts Falsches sage. Ich habe es zuerst nicht geglaubt. Er hat gesagt, es gibt so viele Sterne, wie es auf der Erde Sandkörner am Meer gibt. Stellt euch das vor. So viele Sterne, wie es Sandkörner am Meer gibt. Das gibt mir so eine ganz, ganz winzige Ahnung von der Größe von Jesus Christus und von seiner Macht. Und alle Menschen werden sich einmal vor ihm beugen, weil er der Herr aller Herren ist und der König aller Könige. Und er hat den Überblick über das ganze Geschehen in dieser Welt, über alle Kriegsgebiete, auch über sein Volk Israel. Ist interessant, dass diese Stationen alle in Israel geschehen sind. Und auch seine Wiederkunft wird in Israel sein. Und ich sage das euch ganz bewusst, ich weiß ja nicht, was für eine Haltung ihr zu Israel habt, aber es gibt eine sogenannte Ersatztheologie, die sagt, die Gemeinde hat Israel abgelöst. Israel hat keine geistliche Bedeutung mehr in dieser Welt. Wenn jemand das sagt, dann können wir auch Jesus nicht ernst nehmen. Er hat ja in Israel gewirkt, er hat praktisch nur in Israel gewirkt. Und alle Stationen seines Lebens auf dieser Erde, die sind in Israel geschehen. Und Gott hat damit noch einmal klar gezeigt, das ist mein auserwähltes Volk. Und es wird auch in der Endzeit eine gewaltige Rolle spielen, wenn Jesus wiederkommt als König und Herr und sein Reich aufrichtet. Er kommt auf den Ölberg. Und wenn er wiederkommt, wird einmal ganz Israel erweckt werden. Das könnt ihr lesen in Zacharia, zum Beispiel Zacharia 12. Israel wird ihn erkennen als Messias, als Herr aller Herren. Und der Heilige Geist wird ausgegossen werden über das Volk Gottes. Und sie werden weinen und wehklagen und sich ihm zuwenden. Das ist gewaltig. Und ich will euch jetzt noch ein paar Texte aus der Weihnachtsgeschichte lesen, aus denen ihr seht, dass bei der Ankündigung der Geburt von Jesus bereits seine ganze Biografie bis hin zu seiner Wiederkunft enthalten war. Ich lese zuerst aus Lukas 1, was der Engel der Maria gesagt hat. Schön, dass viele von euch die Bibel dabei haben. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ich liebe das Rauschen der Blätter der Bibel mehr als das Rauschen der Blätter im Herbst. In Lukas 1 hat der Engel Gabriel der Maria die Geburt von Jesus, die Schwangerschaft und die Geburt von Jesus angekündigt. Vers 28. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Seht ihr hier? Da geht es nicht nur um das Baby. Da geht es um sein Königtum. Es wird kein Ende haben. Das ist die Ankündigung bei Maria. Jetzt gehen wir in Matthäus 1. Josef wollte sie ja verlassen, als er merkte, dass sie schwanger war, seine Verlobte. Und der Engel des Herrn erschien Josef im Traum, Matthäus 1, 20, und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Genau dasselbe, fürchte dich nicht. Merkt ihr das? Das kann einem Angst machen, diese Dimensionen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Da ist der Schlüssel. Rettung von den Sünden. Wenn Gott mit uns Menschen in eine Beziehung kommen will, muss zuerst unser Schuldproblem gelöst werden. Damit wir in den Genuss des Heiligen Geistes kommen. Damit wir uns nicht fürchten müssen vor der Wiederkunft von Jesus und wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und jetzt gehe ich wieder in Lukas. Wir schauen noch, was der Engel den Hirten gesagt hat, Lukas 2,10. Der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Schon wieder, merkt ihr das? Bei Maria fürchtet dich nicht, bei Josef fürchtet dich nicht, bei den Hirten fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen, an denen er Wohlgefallen hat. Herrlichkeit, Ehre sei Gott in der Höhe. Dieses Kind hat einen einmaligen Plan. Es erfüllt einen einmaligen Plan Gottes. Und jetzt noch der Simeon, das muss ich auch noch lesen. Lukas 2, ab Vers 29. Es war ein Mensch in Jerusalem, der hieß Simeon, und er wartete auf den Trost Israels, heißt es. Der Heilige Geist war auf ihm. Vers 25. Und 27, er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Eine gewaltige Prophetie über Jesus. Du entlässt deinen Knecht. Jetzt war Simeon bereit zu sterben, weil er Jesus gesehen hat. Und weil er gewusst hat, dieser Jesus, er wird mich einmal von den Toten auferwecken. Mit diesem Jesus habe ich eine herrliche Zukunft. Er wird ein wunderbares Königreich aufrichten. Das Heil hat Gott bereitet im Angesicht aller Völker, heißt es hier. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das ist der Simeon. Wir sehen in all diesen Stellen, dass Jesus von Anfang an, als er auf diese Erde kam, durch den Willen Gottes bestimmt war, verherrlicht zu werden. Und wir tun gut daran, wenn wir nicht nur an ihn als Baby glauben oder als Vorbild, nicht nur als Gekreuzigten, auch nicht nur als Auferstandenen oder als in Himmel gefahrenen, sondern als Wiederkommenden. Und wisst ihr, das ist etwas, was mich beschäftigt, dass wir so wenig, ich schließe mich da ein, über die Wiederkunft reden oder danken für die Wiederkunft. Lest mal die zwei letzten Verse der Bibel. Die zwei allerletzten Verse der Bibel. In der Offenbarung. Ich lese euch vor. Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Komm, Herr Jesus, ist ein Gebet. Komm, Herr Jesus. Wir dürfen beten, komm, Herr Jesus. Mach du all dieser Ungerechtigkeit, diesem Leid, diesem schrecklichen Terror ein Ende. Komm, Herr Jesus, richte du deine Herrschaft sichtbar auf. Wir freuen uns auf dein Königreich. Das können wir aber nur sagen, wenn wir Frieden mit Gott haben und keine Angst haben müssen vor seiner Wiederkunft. Meine Großmutter, mutterseits, sie hatte eine Gewohnheit. Immer, wenn sie zu Bett ging, hat sie die Kleider, die sie ausgezogen hat, wunderschön zusammengelegt und auf einen Stuhl gelegt. Also sie hat diese Kleider so bereitgelegt und sie hat das ganz bewusst gemacht und hat sie uns erklärt: Ich mache das so, weil ich nicht weiß, ob in dieser Nacht Jesus wiederkommt. Und ich will jenen, die zurückbleiben, nicht irgendwie eine Sauordnung zurücklassen. Wisst ihr, die Socken da und die Unterwäsche da und das Hemd dort. Sondern ich will meinen Haushalt in Ordnung haben. Und ich glaube, dieses Ritual ist ein kleines Detail, aber ich glaube, das hat ihr geholfen, dass sie sich jeden Abend gesagt hat, Jesus, ich bin bereit. Und wenn du diese Nacht wieder kommst, ich bin bereit. Und mich hat das immer wieder enorm beeindruckt bei ihr. Und ich will euch das auch einfach mitgeben. Das ist Advent. Versteht ihr? Die Geburt von Jesus, können wir sagen, erster Advent. Der zweite Advent, wenn Jesus in unser Leben kommt, die Ankunft von Jesus in unserem Leben. Und ich sage jetzt mal, der dritte Advent, den wir heute feiern, feiern wir den Advent der Wiederkunft von Jesus. Er wird ja in zwei Arten wiederkommen. Zuerst holt er die Glaubenden zu sich. Die Bibel nennt das die Entrückung der Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Und das ist das, was meine Großmutter sich darauf gefreut hat, wenn Jesus sie zu sich holt. Und dann auch seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, wo auf einen Schlag auf dieser Erde Friede sein wird. Ich habe mal gelesen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es nur 28 Tage gab, von denen kein Krieg belegt wird weltweit. 28 Tage. Und das, was wir Menschen nicht geschafft haben und nicht schaffen werden, nämlich echten Frieden, das wird Jesus auf einen Schlag schaffen, wenn er seine Füße auf den Ölberg setzt. Da wird Frieden sein. Alle werden schweigen. Alle werden ihn ehren. Die einen freiwillig, die anderen gezwungenermaßen. Und ich hoffe, wir alle gehören zu den Freiwilligen. Ja, ich bete noch. Ich danke dir, Jesus Christus, du bist der Herr der Herren, der König aller Könige. Und du bist der Erstgeborene dieser Schöpfung und du wirst auch das letzte Wort haben über diese Schöpfung. Und ich bete dich an, Jesus, und ich danke dir für dein Leben auf dieser Erde. Ich danke dir für dein Vorbild. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat und in mir wohnt. Und ich will, dass diese Kraft in mir noch viel mehr zur Entfaltung kommt, Jesus. Und ich danke dir, dass du in den Himmel gefahren bist, dich wieder zurück auf den Thron Gottes gesetzt hast und damit bezeugt hast, dass du wirklich der Herr und König bist. Aber ich danke dir, dass du wiederkommen wirst. Und das wird der Höhepunkt sein. Jesus, auch wir werden auferstehen. Herr, wir dürfen dabei sein, wenn du wiederkommst. Und wir dürfen Teil deines neuen Reiches sein, neuer Himmel, neue Erde. Wir staunen über dich und wir können es nicht fassen. Du bist einzigartig. Amen. Amen.